Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. CDU und CSU sind bei ihrer Suche nach einem Koalitionspartner in eine Steuerdiskussion geraten. Es geht um mögliche Zugeständnisse für Verhandlungen über ein Regierungsbündnis. Die Schwesterparteien hatten sich vor der Wahl darauf festgelegt, die Bürger keinesfalls stärker zur Kasse zu bitten. Dagegen gehören für die potenziellen Partner SPD und Grüne Steuererhöhungen, vor allem für Besserverdienende, zu den wichtigen Forderungen.
Als man am Morgen in der CDU-Zentrale die auflagenstärkste deutsche Zeitung aufschlug, war klar, es hatte eine schwere Panne gegeben. Es war zu lesen, die Union würde beim Thema Steuererhöhungen der SPD entgegenkommen, sollte es Koalitionsverhandlungen geben. Das Dementi der Union folgte prompt.
Ich kann nur sagen, die Union ist sich einig, was sie will. Wir lehnen Steuererhöhungen ab. Die Basis für alle Gespräche, die wir führen werden, ist das Regierungsprogramm.
Im Wahlkampf hatte sich Angela Merkel gegen Steuererhöhungen ausgesprochen. Nun fürchtet die Union, sich dem Vorwurf des Wahlbetrugs auszusetzen. Sie betont deshalb, nur SPD und Grüne wollten Steuererhöhungen.
Die Bürgerinnen und Bürger haben ja ganz klar Rot und Grün auch die Quittung für ihre Steuererhöhungspläne gezeigt bei der Wahl.
Es kann doch nicht sein, dass jetzt die Bürger höhere Steuern zahlen müssen, um parteiinterne Fragen der SPD zu lösen.
Die SPD besteht aber auf einer Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Sie sei eine Bedingung für Verhandlungen über eine große Koalition.
Eine Belastung der oberen Einkommen zur Reduzierung der Schulden und für mehr Investitionen ist Teil des Wahlprogramms und bleibt natürlich eine Forderung der SPD, klar.
Die Kanzlerin bleibt zwar bei ihrem Nein zur Steuererhöhung, aber die Union muss der SPD bei möglichen Koalitionsverhandlungen in der Steuerpolitik entgegenkommen. Beide Seiten werden ihre Maximalforderung nicht durchsetzen können. Vielmehr müssen sie einen Kompromiss finden, mit dem auch die SPD ihre Parteibasis für eine große Koalition gewinnen kann. Der Weg dahin dürfte weit sein.
Bei den Grünen nimmt das Kandidatenkarussell für den Führungswechsel Fahrt auf. Neben Cem Özdemir will sich nun Simone Peter um den Parteivorsitz bewerben. Die saarländische Grünen-Politikerin tritt damit an, um Nachfolgerin von Claudia Roth zu werden. Für das Doppel an der Spitze der Fraktion gibt es seit heute drei Kandidaten. Nach Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter hat nun auch die Wirtschaftsexpertin Kerstin Andrehe ihren Hut in den Ring geworfen. Weitere Informationen über die Personalien bei den Grünen finden Sie auf tagesschau.de. Dort stellen wir die Bewerber für die Spitzenämter im Einzelnen vor. Bahnunternehmen in der EU müssen ihre Kunden bei größeren Verspätungen auch dann entschädigen, wenn höhere Gewalt vorliegt. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied, dass die Entschädigung nicht unter Verweis auf Ereignisse wie Unwetter, Erdrutsche oder Streiks verweigert werden darf. Danach haben Reisende je nach Dauer der Verspätung Anspruch darauf, einen Teil des Fahrpreises erstattet zu bekommen. Dem Gericht lag ein Fall aus Österreich vor.
Wenn es viel schneit, kann das zu großen Störungen im Bahnverkehr führen. Die österreichischen Bundesbahnen schließen dann, wie die Deutsche Bahn, jede Haftung für Verspätung aus. Als es deswegen mit den Aufsichtsbehörden zum Streit kam, landete die Sache vom EuGH. Der entschied heute, die europäischen Bahnen müssen immer zahlen, auch bei höherer Gewalt. Ab einer Stunde Verspätung mindestens 25% des Reisepreises. Das habe der europäische Gesetzgeber so gewollt. Eine deutliche Verbesserung für die Kunden, so der Verkehrsclub Deutschland.
Und die Abwicklung wird natürlich auch für die Verkehrsunternehmen einfacher. Sie müssen nicht mehr prüfen, ob es tatsächlich ein Anspruch besteht, sondern im Prinzip ist bei jeder Verspätung dann eine Entschädigung zu gewähren. Egal, ob es der Zug liegen geblieben ist, weil die Lokomotive versagt hat oder aber weil ein Baum umgestürzt ist und die Strecke blockiert hat.
Die Deutsche Bahn, die in Zukunft möglicherweise deutlich mehr zahlen muss, reagiert nur schriftlich auf das Urteil. Die DB nimmt die heutige Entscheidung des EuGH zur Kenntnis und wird die Entscheidung unverzüglich umsetzen. Wie teuer es wird, ist noch nicht sicher, denn viele Kunden scheinen bis jetzt überhaupt keine Entschädigung zu verlangen.
War mir zu umständlich, habe ich dann gelassen, weil es war mir einfach die Zeit nicht wert.
Da habe ich keine Lust zu gehabt und habe das dann in die Tonne getreten.
Aber wenn Sie beim nächsten Hochwasser Verspätung haben, machen Sie es jetzt vielleicht doch. Wieder einmal haben die europäischen Richter ein Urteil gefällt, das fast jeden in der EU betrifft. Ob es wirklich eine Verbesserung bringt, ist noch nicht sicher. Möglicherweise kommt die nächste Fahrpreiserhöhung umso schneller. Auf jeden Fall hat die Bahn jetzt einen sehr hohen Anreiz, möglichst pünktlich zu sein.
Für Kassenärzte und Psychotherapeuten soll es im kommenden Jahr mehr Geld geben. Darauf einigte sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der Spitzenverband der Krankenkassen. Danach steigt das Gesamthonorar um maximal 800 Millionen Euro. Der genaue Wert hängt von der Krankheitssituation und der Altersstruktur in den Ländern ab. Rein rechnerisch würde das pro Arzt ein Plus von bis zu 5.300 Euro im Jahr bedeuten. Liberias früherer Präsident Taylor ist in letzter Instanz zu 50 Jahren Haft verurteilt worden. Seine Schuld an Kriegsverbrechen sei erwiesen, erklärte die Berufungskammer eines UN-Sondertribunals bei Den Haag. Sie bestätigte ein Urteil aus dem Vorjahr, gegen das Verteidigung und Anklage Berufung eingelegt hatten. Taylor wird zur Last gelegt, während des Bürgerkriegs im Nachbarland Sierra Leone die Rebellen unterstützt zu haben und mitverantwortlich zu sein für Mord, Folter und Vergewaltigung.
Charles Taylor, Ex-Diktator von Liberia und jetzt rechtskräftig verurteilt. Auch die Berufungskammer hat keinen Zweifel, dass der 65-Jährige Schuld trägt für schlimmste Kriegsverbrechen. Das Urteil von 2012 hat Bestand. Die Berufungskammer vertritt die Auffassung, dass das Urteil des Gerichtes fair und angemessen ist im Lichte der gesamten Umstände. Charles Taylor, in den 90er Jahren gefürchteter Machthaber in Liberia. Verurteilt wird er jedoch, weil er in den Bürgerkrieg im Nachbarland Sierra Leone eingriff. Geld und Waffen für brutale Rebellen, die auch Kindersoldaten einsetzten. Die Gegenleistung für Taylor, Diamanten, die unter unmenschlichen Bedingungen geschürft wurden, die sogenannten Blutdiamanten. Das sind die Folgen des Bürgerkrieges. Einige der Opfer waren heute im Gericht dabei. Ein großer Sieg, sagen sie aber. Unsere Frage ist jetzt, was ist mit uns, den Opfern? Was passiert mit uns? Wir brauchen dauerhafte Entschädigung. Zum ersten Mal seit den Nürnberger Prozessen ist ein früherer Staatschef von einem internationalen Gericht verurteilt worden. Die Botschaft an andere Diktatoren ist, niemand steht über dem Gesetz. Vor dem UN-Sondertribunal für Sierra Leone geht ein mehr als sechsjähriger Prozess zu Ende. Taylor wird seine Haft wohl in Großbritannien absitzen.
In Stockholm sind die Preisträger des Right Livelihood Awards bekannt gegeben worden. Der sogenannte Alternative Nobelpreis wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Gestaltung einer gerechteren Welt verdient gemacht haben. Die Auszeichnungen sind mit je 57.000 Euro dotiert. Die diesjährigen Preisträger kommen aus der Schweiz, den USA, den Palästinensergebieten und aus dem Kongo.
Denis Mukwege ist einer der bekanntesten Gynäkologen in der Demokratischen Republik Kongo. In seinem Krankenhaus hat der Arzt mehr als 40.000 Frauen und Mädchen behandelt, Opfer von Vergewaltigungen in den Bürgerkriegen der Region. Seine Patientinnen werden auch psychologisch unterstützt. Juliane Kronen hat den Arzt in seiner Klinik besucht.
Das Ziel ist tatsächlich, die Betroffenen zurück in ihre Familien zu bringen. Das heißt, es gibt auch viele Maßnahmen, wo man zum Beispiel Dorfvorsteher ausbildet und mit auch den Männern in den Gemeinschaften redet, um diese Aufnahme wieder zu ermöglichen.
Rajiv Surani kämpft seit Jahren für mehr Rechtsstaatlichkeit im Nahen Osten. Der Palästinenser erhält den Right Livelihood Award, weil er sich furchtlos für Menschenrechte in der arabischen Welt einsetzt. Paul Walker gilt als einer der profiliertesten Experten im Einsatz gegen Chemiewaffen. Der US-Amerikaner hat mit dafür gesorgt, dass mehr als 55.000 Tonnen chemischer Kampfstoffe zerstört wurden. Durch Walkers Mitwirken haben inzwischen 189 Länder die UN-Chemiewaffenkonvention unterschrieben.
Er und stellvertretend für ihn viele Mitstreiter haben über Jahrzehnte die Basis dafür geschaffen, dass die Welt heute anfängt, die Chemiewaffen abzuschaffen. Das ist ein realistisches Ziel, dass wir eine chemiewaffenfreie Welt haben. Und das ist Leuten wie ihm zu verdanken.
Auch Hans-Rudolf Herren und seine Stiftung BioVision haben sich verdient gemacht, haben Millionen Menschen in Afrika ihre Ernährung gesichert. Der Schweizer Insektenforscher bekommt den alternativen Nobelpreis für seine Erfolge auf dem Gebiet der biologischen Schädlingsbekämpfung.
Abschied von zwei Ausnahmepersönlichkeiten. Mit bewegenden Trauerfeiern in Essen und Frankfurt hat Deutschland heute Abschied genommen von Marcel Reich-Ranicki und Berthold Beitz. Beitz schrieb als Krupp-Manager Industriegeschichte. Bereits Ende Juli war er 99-jährig gestorben. Wie Beitz als Unternehmer prägend war, so gab Reich-Ranicki über Jahrzehnte der deutschen Literaturkritik als Leitbild, Stil, Gesicht und Wirkung. Er war vor einer Woche im Alter von 93 Jahren gestorben.
Mehrere hundert Menschen haben heute von Marcel Reich-Ranicki Abschied genommen. Darunter Bundespräsident Joachim Gauck. Die vielen Gäste, diese Trauerfeier, Andrew Ranitzky sagt, das hätte seinem Vater gefallen. Auf der Trauerfeier wird an Reich Ranitzkys Leben erinnert. Die Flucht mit seiner Frau Theophila aus dem Warschauer Ghetto. Später die Rückkehr nach Deutschland. Der Aufstieg zum Literaturkritiker, seine Memoiren, Mein Leben.
Die Versöhnung zwischen Judentum, deutscher Geschichte und deutscher Literatur, da hatte er schon einen ganz großen Anteil. Also eine Jahrhundertfigur.
Andrew Ranitzky sagt, das Sterben seines Vaters habe begonnen, als seine geliebte Frau starb. Sie hatten sich im Ghetto kennengelernt.
Wir sind hier am Grab meiner Mutter. Und mein Vater hat mir gesagt, vor etwa 2 Jahren, nachdem sie gestorben ist, das wäre ein Novum in der neuen Geschichte unserer Familie, dass wir überhaupt ein Grab haben. Weder seine Eltern, noch sein Bruder, noch die Eltern meiner Mutter haben ein Grab.
Marcel Reich-Ranitzky wird nun neben seiner Frau Theophila beigesetzt.
Trauerfeier auch für Berthold Beitz, den verstorbenen Lenker des ThyssenKrupp-Konzerns. 400 Gäste aus Politik und Wirtschaft gedachten einem der bedeutendsten Industriellen der deutschen Nachkriegszeit. In der Essener Villa Hügel, dem ehemaligen Krupp-Stammsitz, würdigte Bundespräsident Joachim Gauck Beitz als Vorbild.
Ich wünsche jungen Führungskräften in der Wirtschaft wie in der Politik mehr Mut, mehr Verantwortungsbereitschaft, mehr Beitz.
Berthold Beitz hatte 60 Jahre lang das größte deutsche Stahlunternehmen durch mehrere Krisen geführt. Bis zuletzt kam der 99-Jährige täglich in sein Büro und hatte erheblichen Einfluss auf den Konzern mit 150.000 Beschäftigten. Beitz stand nicht nur für wirtschaftlichen Erfolg, er war auch moralische Instanz. Im Zweiten Weltkrieg bewahrte er mehrere hundert jüdische Zwangsarbeiter vor der Deportation. Einer von ihnen, der damals 14-jährige Jurek Rothenberg.
Er stattete uns mit den notwendigen Papieren aus und er rettete somit auch mein Leben.
Heute wäre Berthold Beitz 100 Jahre alt geworden.
Taucher haben im Wrack der Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglio möglicherweise Überreste von Vermissten gefunden. Die Taucher wurden im mittleren Teil des Kreuzfahrtschiffs fündig. Hier hatten die Bergungsteams die beiden letzten noch vermissten Opfer des Schiffsunglücks auch vermutet. Letztendliche Klärung soll nun eine DNA-Analyse bringen. Die havarierte Costa Concordia war in der vergangenen Woche in einer technisch aufwendigen Aktion aufgerichtet worden. Erst danach konnte mit der Suchaktion begonnen werden. Mit einer spektakulären Aufholjagd hat das US-amerikanische Oracle-Team den America's Cup für sich entschieden. Die berühmteste Segelregatta der Welt war über viele Rennen vom neuseeländischen Team bestimmt worden. Nach einem 1:8 Rückstand der Gastgeber kam die Wende.
11 Mann und ein Boot begeistern die amerikanischen Segelfans. Mehr noch, das Team USA schreibt Sportgeschichte. Die Geschichte eines an Dramatik nicht zu überbietenden Spektakels in der Bucht von San Francisco. Ein grandioses Finale nach einer beispiellosen Aufholjagd der US-Amerikaner. Wer 9 Rennen gewinnt, gewinnt auch den Cup. Das Team New Zealand führte bereits mit 8:1. Team USA konnte ausgleichen zum 8:8. Im letzten und entscheidenden Rennen die Neuseeländer zunächst vorne. Team USA segelt volles Risiko, steckt auch eine kurzzeitige Tauchfahrt. Nosedive, sagen die Segler. Einfach weg. Steuermann James Bittle, ein mit allen Wassern gewaschener Skipper, setzt das Team New Zealand gewaltig unter Druck. Kann das Tempo mitgehen, knapp 80 km/h. Wählt auf der Kreuz, gegen den Wind also einen anderen Kurs als die Kiwis und kitzelt aus seinem Katamaran eine höhere Bootsgeschwindigkeit heraus. Die 11 vom Team USA hat sich in Sachen Bootsbeherrschung von Rennen zu Rennen steigern können. Ein unglaubliches Comeback. Für die Neuseeländer mit Steuermann Dean Barker ein Fiasko. Sie konnten nicht mithalten, schon gar nicht finanziell. Für den Gewinn des Cups investierte der Teamchef Software-Milliardär Larry Ellison $200 Millionen. Der Zukunft des Segelsports wenig dienlich. Viele Segelnationen zogen sich vom America's Cup zurück.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. September.
Der Nordhälfte Deutschlands bringt hoher Luftdruck morgen meist sonniges Wetter. Dabei bleibt es trotzdem recht kühl. Im Süden liegt noch wärmere und wolkenreichere Luft, aber auch dort wird es am Samstag freundlicher. In Küstennähe sind heute Nacht einzelne Schauer möglich, sonst funkeln in der Nordhälfte häufig die Sterne. Im Süden Bayerns und Baden-Württembergs fällt stellenweise Regen. Morgen in der Mitte und im Norden vielerorts Sonne, in Ostseenähe einzelne Schauer. Die gibt's bei mehr Wolken als Sonne auch im Süden, am Alpenrand vereinzelt mit Blitz und Donner. Der Wind weht meist schwach aus östlichen Richtungen, im Nordosten auch mäßig aus West bis Nordwest. Unter klarem Himmel ist heute Nacht stellenweise Bodenfrost möglich, am Hochrhein dagegen bis 14 Grad. Dort morgen bis 24, im Vogtland frische 13 Grad. Am Samstag im Nordosten ab und zu Wolken, im Süden gebietsweise längere Zeit Nebel, sonst vielerorts sonnig. Auch am Sonntag scheint häufig die Sonne, im Süden und Südwesten zum Teil wolkig, aber nur vereinzelt Regen. Ähnlich wird das Wetter auch am Montag.
Um 22.45 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamparoni mit diesen Tagesthemen: Deutschlandreise nach der Wahl, was die Menschen von den Parteien erwarten. Und Schamoffensive aus Teheran, wie ernst meint es Irans Präsident Rouhani? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.